Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Glückfinder-Podcast. Eine neue Folge, ein neuer Gast. Dieses Mal bin ich zu Gast bei einem Mann, der als Lord of the Boards, Skateboard-Papst, Querdenker, Unternehmer, Entenschrauber bekannt ist. Ich darf heute zu Gast sein und da bin ich echt mega froh und mega glücklich und super extrem dankbar bei Titus Dietmann. Hallo, lieber Titus.
Moinsen, moinsen.
Moinsen, moinsen.
War eine geile, geile Einführung. Hat mich gleich an meine Kindheit erinnert, auf dem Sende oder auf der Kirmes. Das ist ein neues Spiel, neues Glück.
Ja, genau, und genau.
Yeah. Und bei Glück sind wir ja, ne?
Richtig, genau. Wir sind beim Thema Glück. Ich hatte das große Glück, dich als Speaker live zu erleben in Hamburg, wo du einen Vortrag gehalten hast. Und ich war fasziniert von dir, von deiner Geschichte, von deiner Sicht auf die Welt. Und habe dich dann spontan angesprochen und du hast spontan ja gesagt und ich bin echt dankbar, dass du das gemacht hast und heute mit uns über das Thema Glück reden möchtest. Lass uns gleich einsteigen, vielleicht ganz kurz zu dir.
Mach ruhig noch ein bisschen weiter mit der Lobeshymne, das tut so gut.
Echt?
Und das macht glücklich.
Cool, also dann mache ich weiter. Du bist ja, du bist nicht nur erfolgreicher Unternehmer, du bist glücklicher Ehemann und stolzer Vater. Du bist ein Lehrer an der Uni in Münster.
Boah, ist geil, den möchte ich mal kennenlernen.
Das ist ein toller Typ, kann ich dir sagen, das ist ein toller Typ und hat geil viele Weisheiten drauf. Und mit der ersten Weisheit möchte ich gleich beginnen. Du hast mir gesagt, im Leben öffnen sich immer Zeitfenster und man tut gut daran, durch diese Zeitfenster zu gehen, wenn sie geöffnet sind, weil wenn sich Zeitfenster schließen und man dann durch ein Zeitfenster geht, gegebenenfalls Scherben und Schmerzen. Du hast in deinem Leben ganz viele Zeitfenster genutzt.
Kann man so sagen.
Kann man so sagen. Und da möchte ich gerne einsteigen. Du hast eine Ausbildung gemacht zum Lehrer. Du bist Hochschullehrer. Das ist korrekt?
Das ist korrekt, ja.
Gut. Und hast dann aufgehört, Lehrer zu sein, weil du gesagt hast, du willst viel lieber Skateboard fahren.
Ja, aber ich muss erst noch mal zu den Zeitfenstern sagen. Man muss ja erst mal so eine Erkenntnis kriegen. Und auch, dass das wehtut. Und das Wehtun, das besteht nicht nur daraus, dass wenn man zum falschen Zeitpunkt was anfängt, dass da sowieso dann schief geht. Es besteht auch daraus, dass man sich ja tot ärgert und grün und blau und schwarz ärgert, wenn einem bewusst wird, da war die Möglichkeit, man hat sie nicht genutzt. Und das sollte einem bewusst sein. Und dann geht man das kleine Risiko doch viel lieber ein, als das große Risiko, sich sowieso zu ärgern hinterher.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Sehr cooler Ansatz, sehr geil. Ja, und du hast dieses Zeitfenster gesehen damals für dich und hast aufgehört, deine sichere Laufbahn als Hochschullehrer und hast das gemacht, was dir Spaß macht.
Ja, ich glaube, das war noch nicht mal so eine Sache, dass mir bewusst war, da ist jetzt eine Chance, da ist ein Zeitfenster, das muss ich nutzen, sondern der Ansatz war eigentlich noch anders. Und daraus habe ich erst diese Erkenntnis gewonnen, dass man Zeitfenster nutzen muss. Mhm. Am Anfang weiß man ja noch gar nicht so richtig, was ein Zeitfenster ist und was eine Chance ist. Und da zitiere ich inzwischen auch gerne Konfuzius: Such dir einen Job, den du liebst und du wirst nie mehr arbeiten oder arbeiten müssen. Mhm. Das kam aber alles so aus dem Bauch raus. Also ich habe schon sehr früh gemerkt, dass Begeisterung und Motivation eigentlich was Wunderbares ist und dass, wenn man Ziele erreichen will, die auch eigentlich nur erreicht, wenn man begeistert ist und motiviert ist. Und du hast ja gerade die Situation angesprochen, eigentlich wirklich eine der spannendsten und auch für mich bedeutendsten Situation, nämlich der Entschluss, ein Beamtendasein an den Nagel zu hängen, und zwar gerade dann, wenn der Sohn geboren wurde, mit ein paar Monaten auf dem Boden rumkrabbelt. Und für mich war eigentlich klar, ich will meinem Bauch folgen, also dem, wofür ich brenne. Mhm. Und war bereit und meine Frau stand auch hinter mir und wollte halt diesen Beamtenstatus an den Nagel hängen, um das zu machen, wofür ich gebrannt habe, nämlich mich um die Jugendkultur Skateboard zu kümmern. Und da passierte leider Folgendes. Ich wohne hier in Münster und in Hamm bin ich zur Schule gegangen. Und man fährt ja dann mit den Lehrern, die das gleiche Schicksal haben, in der Fahrgemeinschaft hin und her. Und die haben dann leider immer eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, einen zu indoktrinieren. Und als ich denen eröffnet habe, dass ich meinen sicheren Beamtenjob, der eigentlich schon eine ganze große Besonderheit war, weil da begann gerade die Lehrerschwemme, keiner bekam mehr eine Planstelle und ich bin noch gerade so reingerutscht und dann geht so ein Vollidiot her und denkt darüber nach, diese Planstelle und diese Sicherheit des Lebens, wo alle nachstreben, weil das ja mit Glück verbunden sein soll, ein sicheres, behütetes Leben zu führen, mit der Rente schon in der Tasche, wenn man gerade den ersten Arbeitsschritt macht. Naja, und dann geht so jemand wie ich her und sagt, nee, das ist alles nicht das, wofür ich brenne und da komme ich nicht mit klar und ich möchte das machen, wofür ich brenne. Da wurde ich ernsthaft als sehr verantwortungsloser Mensch bezeichnet, insbesondere gegenüber der eigenen Familie und das hat mir doch sehr zu schaffen gemacht. Aber ich bin froh, dass das so passiert ist, weil wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich mir nicht so grundsätzliche Gedanken über das Leben und den Sinn des Lebens machen können. Mhm. Also mit anderen Worten, ich habe nächtelang nicht geschlafen, darüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich richtig ist, was ich mache. Aber Gott sei Dank konnte ich gar nicht anders, als meinem Gefühl zu folgen. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin unglaublich froh, dass ich es gemacht habe. Und daraus ziehe ich jetzt halt auch die Gewissheit, dass man diese Chancen, die sich im Leben bieten, einfach nutzen muss. Weil ich glaube, wenn ich jetzt immer noch Studienrat wäre, wäre ich der unzufriedenste Mensch der Welt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich so zu meinen alten Kollegen gehe und mit denen rede, dann habe ich nicht gerade das Gefühl, dass das Beamtendasein und jetzt die Pension, die unbedingt glücklich gemacht habe. Ich höre da immer nur Storys über die scheiß Schüler, die nicht so funktionieren, wie man das will und dass sowieso die ganze Jugend verkommen ist und die ganze Gesellschaft gegen die Wand rennen wird, weil keiner mehr so ist, wie man selber früher. Das ist halt das Problem, dass der Mensch immer Angst vor Unbekannten hat. Und gerade Beamte neigen dann dazu, natürlich am liebsten sich zu wünschen, dass die Welt stillsteht, weil dann brauchen wir keine Angst vor der Zukunft mehr zu haben.
Was ein sehr cooler Ansatz ist, dass es viele Menschen gibt, die sich wünschen, dass die Welt stillsteht, aus Angst vor der Veränderung, um nicht ihr gewohntes Terrain, ihre Komfortzone, in dem sie da leben, ihren Pool verlassen zu müssen. Du hast es, wie du gerade...
Ich glaube, das ist auch eine Frage, man kann ja immer so schöne Metapher dazu haben, das ist eine Frage von Glas Wasser halb voll, halb leer. Weil wenn man das Glas Wasser immer halb leer sieht, dann muss man natürlich Zukunftsängste haben, dann möchte man ja, dass das immer so bleibt, weil wenn man in die Zukunft denkt, sieht man nur die Ungewissheit, von der man Angst hat. Ja. Man kann es aber auch andersrum sehen, weil das Ungewisse bietet ja auch Chancen. Wenn man nicht weiß, wie es laufen wird, kann es ja auch vielleicht verdammt saugut laufen und alles wird tausendmal besser. Also es ist in meinen Augen immer eine Frage der Einstellung, wie man an die Zukunft rangeht und überhaupt ja Wohlbefinden, Glück und alles hat damit zu tun, wie man das sieht. Ne?
Das stimmt. Und du bist ein Vorbild für mich, weil du hast das Glas immer halb voll gesehen und du hast die Chancen gesehen und du hast die Chancen genutzt, auch wenn es ungewiss war und hast deinen Traum gelebt. Bist durch dieses berühmte Fenster gegangen, durch dieses Zeitfenster, das sich für dich geöffnet hat. Mehrmals. Und bist sehr, sehr, sehr erfolgreich geworden. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Und hast ein extrem erfolgreiches, ja, man kann schon sagen, Imperium aufgebaut, was du auch sehr erfolgreich geführt hast und hast sehr viele tolle Momente gehabt in dieser Zeit des Aufbaus und des Wachsens von der Marke Titus. Und das war sicherlich eine glückliche Zeit für dich.
Nicht nur, also es hat vielleicht sogar, wenn man das rein zeitlich aneinander reiht, mehr beschissene Zeiten gegeben und mehr Zeiten, wo ich gesagt habe, warum tue ich mir die ganze Scheiße an? Und ich war mit Sicherheit auch zeitweise der verzweifelste Mensch der Welt, aber ich glaube, zum Glücklichsein gehören einfach diese ganze Bandbreite. Wie soll man glücklich sein, wenn man nicht weiß, wie Scheiße aussieht?
Sozusagen, wer wissen will, was Licht ist, muss auch Schatten kennen, ja, ganz klar.
Ja, oder man kann zumindest die Sonne nur genießen, wenn man mal eine Zeit lang im Schatten gesessen hat.
Das stimmt, ja, da hast du vollkommen recht.
Ansonsten kriegt man ja Sonnenbrand, so viel Sonne ist ja auch nicht so gut.
Ja, das stimmt. Du hast es
mit dem Glück wahrscheinlich genauso.
Ist genauso mit dem Glück, genau. Du hast es sozusagen am
eigenen
Leben mal ausprobiert.
Also sozusagen, das unglücklich sein macht glücklich.
Interessanter Ansatz. Aber ich glaube, du würdest mir recht geben, zu sagen, öfters glücklich sein ist schon schöner als öfters unglücklich sein.
Auf alle Fälle. Wobei das ja, wie gesagt, relativ ist. Mhm. Menschen in derselben Situation, wenn du sie fragst und von außen die Situation analysierst, da wird es mit Sicherheit eine Mehrheit geben, die in der Situation sagt, nee, ich bin unzufrieden und alles scheiße und so weiter. Aber es wird auch einige geben, die sagen, alles super, alles geil, ich bin sehr zufrieden und glücklich.
Die gleiche Situation erleben.
Richtig.
Die gleiche Situation erleben und beide sagen unterschiedliche Sachen, weil sie sich vielleicht anders fokussieren, weil sie sich vielleicht auf das Positive in der Situation fokussieren.
Ja, und weil die Relation, also dieser Fixpunkt, an dem man sich orientiert, wenn man den da drunter sucht, da fühlt man sich immer geil, wenn man den drüber sucht, fühlt man sich immer scheiße, ne?
Das stimmt.
Also kann man schon selber ein bisschen beeinflussen, aber man sollte dann auch bewusst damit umgehen. Ich sage ja auch immer, ich bin jemand, der sich selbst unglaublich gut verarschen kann und und da stehe ich auch zu und das hilft mir auch super. Nur man muss dann auch wissen, dass man sich verarscht, nicht? Wenn man dann wirklich hardcore dran glaubt. Das ist ja so wie so ein Placebo. Die Menschen, es wirkt ein Placebo, hat man ja festgestellt, wirkt ja sogar, wenn der Mensch weiß, dass er ein Placebo nimmt. Mhm. Und das ist das Verrückte. Nicht? Und so mache ich das mit meiner Selbstverarschung. Ich weiß, dass ich mich verarsche und wirkt trotzdem.
Was du jetzt hier so mit Selbstverarschung beschreibst, hast du in deinem Buch, das du geschrieben hast, Brett für die Welt, geile Titel übrigens, umschrieben mit die Zeit unter der Bettdecke sozusagen.
Ja, jetzt muss ich das natürlich erklären, sonst kommen viele auf falsche Gedanken.
Richtig.
Ja, ich habe sehr tolle Erlebnisse unter der Bettdecke, das ist richtig. Ich meinte aber damit mehr die mentalen Erlebnisse und das mentale Training, was ich sehr gerne unter Bettdecke vorgenommen habe. Heute nenne ich das mentales Training. Also in dem Alter, wo ich da 14, 15 oder wie auch immer war, habe ich das ja nicht bewusst gemacht, sondern ich habe einfach so gebrannt. Zum Beispiel, wenn man mich gefragt hätte, was willst du mal werden, hätte ich immer gesagt 18, weil dann gab es den Führerschein und da hätte ich Auto fahren können. Und das waren ja immer noch 4 Jahre, wenn man so 14 ist. Und ich bin 48 geboren. Das heißt, meine Zeit, wo man vom Autofahren träumt, die war in den 60er Jahren. Und da hatte das Auto natürlich noch eine ganz andere gesellschaftliche Bedeutung wie heute. Mhm. Und das war für mich schon unglaublich begehrenswert. Deswegen habe ich immer genau zugeguckt, wenn mein Vater den Lloyd Alexander TS gesteuert hat und mit der Lenkradschaltung die einzelnen Gänge reingewuchtet hat, habe ich immer geguckt, was macht er da mit den Füßen, was macht er da oben mit den Händen und Dingsbums und dann wo er herfährt und so weiter. Und dann habe ich das alles so intensiv aufgenommen, dass ich tatsächlich in der Lage war, abends beim Einschlafen, wenn ich mir die Bettdecke über den Kopf gezogen habe, die Bettdecke war auch nur dafür da, damit meine Eltern dann die Blinkgeräusche und die Motorgeräusche nicht hören. Sonst hätte ich die Bettdecke gar nicht gebraucht. Und dann bin ich halt Augen zu und dann bin ich halt mit dem Lloyd Alexander TS bei uns durch ein Dorf gefahren. Also wirklich an jeder Ampel angehalten. Ich habe alle Verkehrsregeln beachtet, aber dann auch immer schon mal ordentlich beschleunigt. Ne? So im ersten, zweiten, dritten Gang, mir hatte der sowieso nicht. Alles mit Kupplung, Gas und so weiter. Dann saß hinterher alles super. Als ich dann das erste Mal die Gelegenheit hatte, ein Auto schwarz zu fahren, klappte das auch sofort. Ja, und damals war es noch möglich. Der Führerschein ist mit einer Fahrstunde über die Bühne gegangen. Das heißt mentales Training, sich also wirklich gedanklich auf das intensiv vorbereiten, was man machen möchte. Das nimmt die Angst. Und wenn ich sage, Mut ist, wenn man es trotzdem macht, dann funktioniert das nur, wenn man sich vorher auch ganz intensiv damit beschäftigt. Also die unterschiedlichsten, auch egal, ob man Business macht, muss man sich auch vorher damit beschäftigen. Auch wenn ich kein Freund von langfristigen Plänen bin. Aber klar, muss man planen. Aber man muss nicht nur einen Plan machen und dann sich anschließend auch noch dran halten. Das wäre, da hat vielleicht Vorteile. Man macht vielleicht dann, wenn man sich an den Plan hält, nicht die fettesten Fehler, aber es hat auch Nachteile. Man kann nie besser werden als der Plan. Man gibt sich ja selber den Erfolg sonst vor. Man kann zumindest keine Chancen nutzen, wenn man sich intensiv als Pläne hält. Eigentlich müsste man die Pläne jedes Mal nach einem Vierteljahr oder nach einer entsprechenden Zeit neu machen, weil das einzige Beständige in unserem Leben und auch im Geschäftsleben ist ja nun mal das Unbeständige. Die Voraussetzungen ändern sich laufend. Also kann ein 5-Jahres-Plan nach einem Jahr schon gar nicht mehr stimmen, weil die Voraussetzungen, nach denen man den Plan gemacht hat, ja über ein Jahr alt sind und man eigentlich dann jedes Jahr oder alle paar Monate einen neuen Plan machen muss.
Ja, und das mit der Bettdecke hat sich ja quasi dann durch dein ganzes Leben gezogen. Also nicht so, dass du jetzt jeden Tag mit einer Bettdecke da rumrennst, aber du hast in deinem ganzen Leben, immer wenn du vor Entscheidungen gestanden hast, ja, sei es eine Bootsfahrt mit deinem Sohn zusammen oder sei es Fallschirmsprünge oder sei es auch geschäftliche Entscheidungen. Du bist es immer vorher im Kopf durchgegangen, hast dir die möglichen Ausgangsszenarien, also wie es ausgehen könnte, vorgestellt und hast, wie hast du es vorhin im Vorgespräch gesagt, immer den schlimmst anzunehmenden Fall auch mal durchgedacht zumindest. Und wenn das für dich nicht so schlimm war, dass du gesagt hast, es wird ganz schlimm, dann hast du es einfach gemacht.
Ja, das ist klar, ist richtig. Man muss, es gibt ja immer, wie beim Schachspielen, wenn man einen Zug gemacht hat oder bevor man den Zug macht, überlegt man sich, was kann der andere dann alles für einen Zug machen, und dann merkt man spätestens, wenn man den zweiten Zug dann schon in Zukunft durchdenken will, wie komplex das alles ist, weil ja immer auf die eigenen Entscheidungen reagiert wird. Mhm. Und deswegen, das muss einem einfach bewusst sein, und deswegen ist jedes Gedankenspiel in die Zukunft natürlich wie beim Schachspielen, wo der Ausgang nicht vorhergesagt werden kann, weil die Variationen halt so unendlich sind. Und das ist im wahren Leben wahrscheinlich noch komplexer. Aber wenn man so nah wie möglich an der Realität sich das alles vorstellt, dann ist man wenigstens nicht so überrascht, wenn solche Dinge dann plötzlich auftauchen, und man ist ruhiger, man hat auch keine Angst mehr, weil man geht nicht ins Ungewisse, weil man hat das Ungewisse, das Dunkle schon ein bisschen aufgehellt. Dass das mit mentalem Training zu tun hat, war mir natürlich mit 14 nicht klar. Das ist mir erst bewusst geworden während meines Sportstudiums, wo wir das ja auch lernen mussten und Wissenschaft auch die ganzen Sachen untersucht haben. Und da habe ich halt gemerkt, dass ja im sportlichen Bereich, im körperlichen Bereich, mentales Training unglaublich wichtig ist. Deswegen konnte ich da dann anschließend so gut umsetzen. Du hast eben hier von meinem Sohn geredet, wie wir uns das erste Mal einen Katamaran geliehen haben.
Genau.
Da schwärme ich auch noch heute von. Gott, wenn man Sport studiert hat und viele Sachen gemacht hat. Man muss natürlich viele Erfahrungen haben. Umso besser kann man mental in die Zukunft denken, um wieder andere Bewegungserfahrungen übertragen zu können. Und was noch viel wichtiger ist, mentales Training, nicht nur im sportlichen Bereich, in jedem Bereich, hat nur Sinn, wenn man seine eigenen Grenzen kennt. Egal, ob die körperlich oder die geistigen oder wie auch immer. Die muss man genau kennen. Das heißt, ja, man kann mentales Training nur erfolgreich machen, wenn man sich genug mit sich selber beschäftigt hat und auch genau weiß, was man kann, was man nicht kann, auch wie belastbar man im Kopf ist und so weiter und so fort. Und dann kann man das nur in die Realität umsetzen. Als ich das erste Mal aus dem Flugzeug gesprungen bin, ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich wäre schon ein paar tausend Mal gesprungen, weil ich mich so intensiv vorher damit beschäftigt habe. Und
damit war der Schritt leichter. Also als ich zum ersten Mal aus dem Flugzeug gesprungen bin, das war für mich schon eine echte Überwindung. Ja, und war ganz fasziniert, als du erzählt hast, für dich war das wie nach dem 2000. Mal. Und für mich war es wirklich so.
Ja, es ist wirklich so, dass ich habe so einen sogenannten AFF-Lehrgang gemacht. Das ist halt ein spezieller Lehrgang, wo der Sprungschüler zwei Sprunglehrer hat. Und ja, man wird das erste Mal auch an den Bauch geschnallt, damit man einmal nur so einen Tandemsprung hinter sich gebracht hat. Aber das zweite Mal aus dem Flugzeug war dann schon direkt komplett alleine. Es sind nur zwei Lehrer mitgesprungen, die einen links und rechts seitlich am Griff, an der Hose und am Arm festhalten. Und die sind dann mit einem rausgesprungen, haben einen in die Luft gelegt. Und wenn man das dann gut gemacht hat, haben die einen losgelassen, hatte man gleich schon freien Fall beim ersten Mal. Ja. Und die waren tatsächlich extrem erstaunt, weil die sind mit mir da rausgesprungen, haben mich losgelassen und alles funktionierte. Die haben nur irgendwann das vereinbarte Zeichen gegeben, dass ich meinen Fallschirm ziehen muss. Mhm. Und dann war die Sache gelaufen. Und deswegen habe ich dann auch durch diese gute mentale Vorbereitung den ganzen Sprungschein, ich glaube nach 6 Sprüngen hatte ich das Ding im Sack. Aber am stolzesten machen mich dann auch so Sachen, so Kombinationen durch diese Erfahrung, die ich dann halt im sportlichen Bereich alle schon genossen habe, als ich mit meinem Sohn oder die Familie mit dem Sohn, wir waren auf Mauritius und dann haben wir uns da einen Katamaran leihen wollen. Mein Sohn noch nie irgendwie gesegelt, ich auch noch nie gesegelt, mal ein bisschen Windsurfen probiert, aber Physik war immer auch meine Stärke, also konnte ich auch immer, Physik ist sehr wichtig, wenn man sich im sportlichen Bereich bewegt, weil Biomechanik ist das A und O, das muss man schon verstehen, sonst kann man auch nicht mental trainieren. Und dann habe ich meinem Sohn halt genau erklärt, wie das physikalisch funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ich habe es ja auch selber noch nicht gemacht. Und wie wir auch reagieren müssen, wenn das Boot droht umzukippen, dass man dann sowohl mit dem Segel öffnen als auch mit dem Ruder entsprechend reagieren kann. Mhm. Ja, und dann haben wir unsere Aufgaben aufgeteilt und haben da auch ausgewechselt, einer ans Ruder, einer ans Segel. Und dann hat genau 5 Minuten gedauert, da sind wir auf einer Kufe durch die Lagune geknallt. Wahnsinn. Das ist dann natürlich ein unglaubliches Erfolgserlebnis. Mhm. Und Erfolgserlebnisse wiederum verstärken ja diese ganze Geschichte, weil der Hirnforscher Hüther hat mal gesagt, Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn, kann ich nur bestätigen. Und jeder, der die Schule hinter sich gebracht hat, und das sind ja fast alle, die können mir auch bestätigen, dass so ungefähr 90% dessen, was man rein mit Gewalt reingepläut kriegt, dass das hinterher nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Das behält man noch gerade im Kurzzeitbedächtnis für die nächste Klausur oder Klassenarbeit. Ja, und deswegen ist auch meine Theorie, dass unser Bildungssystem könnte viel, viel effizienter sein, wenn wir nicht solche Mini-Wissenschaftler als Lehrer hätten, sondern vielleicht soziologisch, philosophisch, pädagogisch, psychologisch gut gebildete Erzieher hätten, die natürlich ein gewissen Grundwissen an Fachkenntnissen haben müssen, aber es würde mit Sicherheit reichen, wenn die Lehrinhalte auf die Hälfte gekürzt würden und dafür mit Begeisterung vermittelt würden. Mhm. Und dann würde anschließend mehr im Kopf Voraussetzung fürs Leben vorhanden sein, als in der Schulzeit, wie es momentan läuft.
Ja, vor allen Dingen auch wahrscheinlich mehr den Kindern helfen, ihre Visionen zu leben, ihre Träume zu leben, die Bilder groß zu machen und nicht so dieses kannst du eh nicht, ja, bist du zu klein für, brauchst du gar nicht mit anfangen.
Ja, das waren ja die Worte, die ich als Kind nur gehört habe, aber gut, 50er Jahre war natürlich noch ein ganz anderer Zeitgeist, die Welt hat sich extrem geändert, während ja damals noch, ich sage immer das schöne Beispiel, die Beatles sind noch mit Schlips und Anzug auf die Bühne gegangen, um erwachsen zu wirken. Und ich weiß noch genau, wie ich mit 15 und 16 mit meinem Konfirmationsanzug in die Disco gestiefelt bin, um ein paar Frauen abzustauben. Das war halt mit so einem Anzug, wenn man erwachsen aussah, viel einfacher, als eine erwachsene orientierte Welt war. Alle wollten erwachsen werden. Mhm. Ist ja auch kein Wunder. Ich wollte auch erwachsen werden, wenn die Erwachsenen zu einem immer sagen, werd du doch erstmal groß. Halt den Mund, wenn die Erwachsenen reden. Mhm. Und lauter so ein Kram. Was anderes kenne ich ja gar nicht oder kannte ich nicht. Mhm. Und wie soll man Persönlichkeit aufbauen, wenn man immer nur gesagt kriegt, das funktioniert später, wenn du mal erwachsen bist.
Mhm. Naja, klar. Und du bist groß geworden, also nicht nur an Zentimetern, sondern du bist auch gewachsen, mental gewachsen, du bist unternehmerisch gewachsen, deine Familie ist gewachsen, du bist als Persönlichkeit gewachsen. Ich persönlich habe jetzt weniger mit dem Skateboarden an sich zu tun, wo du jetzt deine absolute, wie gesagt, als Skateboard-Papst sozusagen zu Hause bist.
Das Skateboard-Papst, das kriege ich nie mehr raus.
Das wirst du nicht mehr los, das ist auch eine coole Bezeichnung. Aber sondern eher deinen Way of Life, deine Art, Dinge anzugehen, deine Art, Dinge zu sehen, deine Art, die Welt zu beschreiben und deine Art, anderen Menschen Inspirator zu sein und Vorbild zu sein. Da hast du für mich eine ganz große, eine ganz bedeutende Rolle, weil ich glaube, dass aus deinem immensen Erfahrungsschatz, den du gesammelt hast, und da gab es viele Ups und Downs, viele, viele himmelhochjauchzende Erlebnisse, aber auch sehr viele zu Tode betrübende Erlebnisse, menschlich viele tolle Erlebnisse, aber auch menschlich ganz schlimme Erlebnisse, die du alle in deinem Buch, und das werde ich nachher nochmal in aller Ruhe ankündigen, wie das Buch heißt und wo ihr das beziehen könnt, auch alle nachlesen könnt. Aber für so jemanden, da finde ich es klasse, dass du das jetzt den Leuten zugänglich machst, durch dein Buch, und den Leuten sagst, schaut, ihr könnt quasi, wenn ihr euch damit beschäftigt, was ihr machen wollt, geht's im Gedanken durch, geht mal die Chancen und Risiken durch, und wenn es sich gut anfühlt und für euch, wie es bei dir war, wenn es sich für dich gut angefühlt hat und für dich so war, dass du gesagt hast, das Risiko ist überschaubar, es muss nicht weg sein, aber es ist überschaubar, es fühlt sich für mich gut an, dann gehe ich den Schritt und wage etwas, und die Geschichte hat dir sozusagen recht gegeben.
Ja, die Riesenhilfe ist natürlich, und dazu gehört halt, ja, auch ein bisschen negativ denken. Ich bezeichne mich ja immer als positiven Negativdenker oder als negativen Positivdenker. Ja, der spielt mit diesen beiden Geschichten. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis zur Zufriedenheit, weil wenn man nur positiv denkt, das funktioniert nicht, weil das geht ja schon in die Richtung Naivität. Mhm. Und unter positiv denken verstehe ich einfach auch daran glauben und diese Möglichkeit für durchaus realistisch halten, dass man das Ziel, was man sich gesetzt hat, auch erreicht. Mhm. Aber auch das kann man beeinflussen. Achso, und dann dieses negativ-positiv denken ist, man kann dieses Ziel in meinen Augen auch nur ohne Stress und ja, ohne Angst erreichen, wenn man sich vorher auch mit den Risiken beschäftigt hat und auch mal durchdenkt, wie sieht das aus, wenn das total in die Hose geht. Und dann muss man aber auch bereit sein, schon im Vorfeld die Risiken zu tragen, die man durch seine Entscheidung verursacht, auch, also die Verantwortung auch zu tragen. Und wenn man dazu bereit ist, diese Verantwortung zu tragen und auch bereit ist, für das, was man erreichen will, unter Umständen Scheiße fressen zu müssen, weil es nicht sofort klappt, das nimmt eigentlich die Angst, hinterher dem Ziel nachzujagen. Weil wenn man darauf eingestellt ist, wow, unter Umständen muss ich da Scheiße fressen wie verrückt, hat man Erfolgserlebnisse ohne Ende. Wenn das nämlich nur ein bisschen besser läuft als die schlechteste Version, hat man doch schon für sich selber einen Riesenerfolg und eine Anerkennung und ein geiles Gefühl, weil es halt nicht so scheiße ausgegangen ist, wie es hätte ausgehen können. Und man ist schon auf dem Weg, dass man wirklich sein Ziel erreicht hat. Das ist das, was ich unter so positivem Negativdenken oder negativem Positivdenken sehe. Und dann gibt es noch einen kleinen Trick zum Glücklichsein und zum Zufriedensein, weil der Mensch ist ja nun mal grundsätzlich, würde ich sagen, der lebt auch von der Anerkennung. Bei mir ist das ganz extrem. Also Anerkennung ist schon ja, was sehr
Geiles.
Sinnstiftendes, was Geiles, was Sinnstiftendes. Das tut schon gut, wenn einem so einer auf den Rücken kloppt und sagt, boah, Titus, bist du eine geile Sau, ich möchte auch gern so sein und Dingsbums. Das ist das, was dann wieder so Glücksgefühle hervorruft. Und um das zu erreichen und auch sich selbst gegenüber das Gefühl haben, wow, ich erreiche meine Ziele, muss man sich wieder selber ein bisschen bescheißen. Klar habe auch ich im Hinterkopf Ziele, die vielleicht so oben rumschweben, die fast unrealistisch sind zu erreichen, die hätte ich auch gerne alle erreicht. Aber die Ball lasse ich da hinten im Kopf. Da denke ich mal ab und zu dran, könnte ja vielleicht klappen. Und manchmal klappt das, ist ja auch schön. Aber die hau ich nicht raus. Ich hau nur das raus, wo ich im mentalen Training festgestellt habe, dass ich auf alle Fälle oder dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass ich mit meinen Fähigkeiten und mit den Grenzen, die ich habe, dass ich das Ziel innerhalb meiner Grenzen locker erreiche. Das heißt mit anderen Worten, wenn einer sagt, ey, wollen wir mal Armdrücken machen? Und ich gucke mir den Typ ab und ich habe keine Chance. Dann sage ich, weißt du was, Armdrücken geht mir so am Arsch vorbei. Das kannst du alleine machen. Und schon bin ich ja die coole Sau und habe gewonnen. Und ich verliere ungern, das ist richtig. Deswegen, warum soll ich mich bewusst irgendwelchen Wettkämpfen stellen, wo ich gar keine Chance habe? Macht mir doch nur Frust. Ja, und so mache ich das im richtigen Leben aus. Deswegen lege ich mir die Latte immer so in eine gewisse Höhe, wo ich genau weiß, wow, das ist locker zu erreichen, das schaffe ich. Dann kann ich auch die große Fresse haben und sage, ey Leute, dann gehe ich hin, passt auf. Ja, aber kurz bevor ich da bin, weil wenn man ein Ziel erreicht hat im Leben, dann hat man es nicht hoch genug gesteckt. Und das ist jetzt immer wieder bei der Unzufriedenheit. Ne? Du kannst Ziele nur erreichen, wenn du dauernd unzufrieden bist. Wenn du dein Ziel erreicht hast, bist du ja zufrieden und dann geht es nicht weiter. Das Ziel erreichen ist eigentlich das Ende vom Leben, zumindest im Kopf. So, und deswegen nehme ich die Latte, bevor ich das Ziel erreicht habe, bevor ich über die Latte gesprungen bin, nehme ich schnell die Latte und lege die 10 cm höher. Und schon habe ich wieder ein neues Ziel. Und kurz bevor ich das erreiche, lege ich das wieder höher. Ja, das ist so wie mit dem Esel, dem man die Wurst an der Angel da vorne hinhängt. Nee, der hat auch immer ein schönes Ziel vor Augen, was er nie erreicht und deswegen ist er so schnell unterwegs.
Und trotzdem motivierst du dich dann immer selbst, weil du sagst, ich hätte es jetzt quasi erreicht.
Genau, und diese Selbstmotivierung, die nenne ich auch kontrollierte, bewusste Selbstverarschung.
Und es hat super gut funktioniert, also... Hat super cool funktioniert.
Also mit anderen Worten, ich bin fest überzeugt, dass jeder für sich selber, für sein Wohlbefinden, für sein Glück und ja, komplett selbstverantwortlich ist, weil das ist was komplett Subjektives. Und was subjektiv ist, das kann man auch subjektiv dann beeinflussen.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Cool, ja, lass uns noch ein bisschen über dich reden und über das, was du machst.
Ach, das mache ich am liebsten über mich.
Ja, ich weiß, ich weiß. Momentan engagierst du dich mit deiner Stiftung Skate Aid für...
Also die Stiftung heißt Titus Dittmann Stiftung. Ich versuche nur mein ganzes Know-how aus dem Business jetzt auch in der Gemeinnützigkeit umzusetzen, weil das ist effizienter. Ich möchte auch kurz einen Kommentar zur Gemeinnützigkeit geben und so weiter, ne? Weil...
Gerne.
Man ist ja erstaunt, dass es so viele Menschen gibt, die wirklich, ich sag mal, auch inhaltlich gemeinnützig unterwegs sind und dann gibt es leider Gottes Menschen, die tun so, als machen die das nur für andere. Ne? Und ich bin der festen Überzeugung, die Menschen, die gibt es gar nicht mehr, weil wenn die es mal gegeben hat, also Altruismus, den gibt es in meinen Augen gar nicht, weil alle Altruisten sind mit Sicherheit ausgestorben. Wenn man nur immer an andere denkt und nicht an sein eigenes Leben, hat man keine Überlebenschance. Ich bin der festen Überzeugung, wenn der Mensch ehrlich ist zu sich selber, egal was der für geile, gute Sachen macht und die Welt rettet, er macht es auch für sich. Klar, es hat schön was für andere zu machen.
Ja, natürlich macht er das
auch
für sich.
Na, so ich sag sogar ganz provokativ, Mutter Teresa war auch eine sehr egoistische Frau. Gott sei Dank. Die wollte den besten Platz im Himmel haben und dafür hat sie sich den Arsch aufgerissen bis zum Anschlag.
Sehr cool, besser hätte ich es nicht formulieren können. Und du hast vollkommen recht. Also letzten Endes sehe ich das ganz genauso wie du. Das ist ja jetzt bei dem Glückfinder-Podcast hier genau das Gleiche.
Ich wollte damit nur sagen, dass ich genauso drauf bin. Ich mache das auch für mich, weil das tut mir extrem gut.
Ja.
Zum einen, ja, ich habe Erfolgserlebnisse ohne Ende, weil in Gesellschaften wie Afghanistan oder in Afrika, in vielen, vielen Ländern, da kann man wirklich mit ein bisschen Engagement und ganz kleinem Geld so effizient große Erfolge erzielen. Und das ist einfach das Schönste, was einem Menschen passieren kann, nämlich effizient zu sein und mit kleinem Ansatz eine große Wirkung zu haben in die richtige Richtung.
Genau. Lass uns das kurz erklären, warum du jetzt auf Afghanistan kommst. Mit der Titus Dittmann Stiftung und Skate Aid baust du unter anderem in Afghanistan, aber auch in anderen Ländern dieser Welt, für Kinder Skateboardparks.
Richtig.
Sponsorst das?
Das ist ein Teil dieser Arbeit. Am Beispiel Afghanistan kann man diese Sinnhaftigkeit dieses Tuns am besten erklären. Ich würde das jetzt für jedes Land machen, aber da würde wahrscheinlich den kompletten Rahmen sprengen. In Afghanistan ist das so schön, wie soll ich sagen, so vordergründig offensichtlich, wenn man das einmal erklärt, dass Skateboarden ein super, super geiles Werkzeug ist, um Gesellschaften zu ändern. Denn Gesellschaften ändern sich grundsätzlich nur über den Generationswechsel. Und Gesellschaftsveränderung hat immer mit Wertewandel zu tun. Und in Afghanistan ist ja vollkommen klar, wenn sich da nichts ändert, dann wird der Krieg nie aufhören, wenn das Denken sich nicht ändert und wenn die Werte der Menschen in Afghanistan sich nicht ändern. Oder zumindest der Menschen, die Macht haben, sich nicht ändert, wird sich auch in Afghanistan nichts ändern. Und da sehen wir eine Riesenchance. Einzige, wie man eine Gesellschaft und eine Gesinnung auf Dauer ändern kann, ist halt durch den Generationswechsel und damit, dass man sich mit der Pubertierenden, also mit der Generation in der Orientierungsphase beschäftigt und dort versucht, denen Persönlichkeit zu geben, damit die ihr eigenes Wertebild entwickeln. Und ich sage das extra so, weil die meisten aus dem Westen versuchen ja einfach stumpf und sagen, ey, wir haben wieder, das wird derselbe Fehler gemacht. Genau wie die ältere Generation in Afghanistan sagt, unsere Werte sind die richtigen, zack, und dann kriegen die Kinder dort eingeblockt, dass die dieselben Werte haben. Genauso bescheuert gehen wir darüber und sagen, nee, das sind die falschen Werte, unsere Werte sind die richtigen und versuchen denen alle unsere Werte mitzuteilen. Das ist immer der falsche Weg. Die Werte müssen über die Persönlichkeitsbildung in der Sozialisation halt selbst entwickelt werden. Nur dann werden sie auch gelebt. Und mit dem Skateboard versuchen wir halt in diese Sozialisation einzugreifen. Die Sozialisation besteht halt aus Fremdsozialisation. Das ist das, was ich eben beschrieben habe, dass die ältere Generation immer versucht, eins zu eins ihr Wertesystem auf die Kinder zu übertragen. Aber Gott sei Dank kommt in der Pubertät das Bedürfnis nach Selbstbestimmung im Menschen auf. Und das ist unsere große Chance, weil in diesem Bedürfnis nach Selbstbestimmung suchen die halt nach Orientierung. Und nach sinnstiftenden Dingen, identitätsstiftenden Dingen und dann kommen wir plötzlich mit dem Skateboard und das Skateboard ist Gott sei Dank eins der ganz wenigen Dinge, was Kinder erstmal grundsätzlich schneller und besser lernen als Erwachsene. Und wenn ein Kind halt was besser kann als der Müller, als die Eltern, als die Lehrer, dann ist das sehr selbstwirksam, sehr persönlichkeitsbildend im Endeffekt durch die Stärkung des Selbstbewusstseins. Und dazu benutzen wir das Skateboard. Und das funktioniert auch ganz gut. Das sehen wir weltweit, egal in welchem Kulturkreis. Auch hier in Deutschland benutzen wir es. Es funktioniert.
Das Skateboarden hat ja noch ein paar andere positive Nebeneffekte. Es ist dieses Hinfallen und immer wieder Aufstehen. dieses Dranbleiben. Kaum einen Trick schreibst du in deinem Buch, gelingt von Anfang an. Und das ist einfach dieses, ja, ich falle hin und probiere es immer wieder so lange, bis es funktioniert. Und das ist natürlich auch eine schöne Erfahrung, die man schon in den Kindesbeinen sammeln kann beim Skateboarden. Dranbleiben.
Kann man im ganzen Leben gebrauchen.
Ganz genau, ganz genau.
Auf die Fresse fallen, dass es wehtut, ne, das kann man ja auch im übertragenen Sinn. Ne? Sogar in der Liebe kann man fürchterlich auf die Fresse fallen und das tut so weh und dann muss man auch wieder aufstehen.
Das
und
ist richtig.
Und den Trick wieder neu
und
versuchen.
Und den Trick wieder neu versuchen und irgendwann steht man dann nach dem Flip.
Genau. Oder zumindest das Brett wechseln und dann funktioniert es vielleicht besser mit dem anderen Brett.
Richtig. Ja, ich möchte...
Aber man lernt ja nicht nur auf die Fresse fallen und wieder aufstehen, dass das zum Leben gehört. Ich habe da ja so ein schönes Beispiel, dass man sich eine Fläche vor einer Bank vorstellt, die ja meist aus Marmor ist, mit schönen Treppenstufen, mit Geländer, Mäuerchen und so weiter. Ja, und wenn ein Skateboarder davor steht und sein Paradies gegen den Hausmeister jeden Tag aufs Neue erobern will, dann muss er leistungsbereit sein, er muss einen festen Willen haben, jeden Tag wieder an den Start gehen, er muss kreativ sein, um den Hausmeister zu überlisten. Also lernt er schon mal drei Eigenschaften, die man im Leben auch sehr gut gebrauchen kann, um das erfolgreich zu meistern. Und er lernt was in unserer Gesellschaft immer wichtiger wird, nämlich unter höchstem Zeitdruck ein Ergebnis abzuliefern. Mhm. Und wenn er nämlich dieses Paradies erobert hat, dann muss er sich beeilen, um auf dem Gelände seinen blöden Grind oder was er immer machen will, zu stehen, weil der Hausmeister kann jeden Moment um die Ecke kommen. Er trainiert also schon unter Stress Leistung abzuliefern. Alles super gute Vorbereitung fürs echte Leben.
Sehr cool, das stimmt, ja. Lass uns zum Thema Glück zurückkommen.
Was ist das?
Das ist genau der Punkt. Was bedeutet es für dich, wenn du sagst, oder wenn du von dir selbst sagst, ich bin glücklich, was bedeutet das für dich?
Ja, dann bin ich in dem Moment, habe ich ein euphorisches Gefühl, dass das Leben und alles richtig geil gelaufen ist. Und habe das Gefühl, dass ich in dem Moment halt einen besonderen Moment habe der Zufriedenheit. Und der kann natürlich nur entstehen, wenn drumherum auch Momente sind, die scheiße sind. Mhm. Weil sonst kannst du kein Glück empfinden. Mhm. Sind wir wieder bei dem Punkt. Also Glück ist natürlich, glaube ich, was ganz Relatives. Und ist schwierig zu definieren. Hat ein bisschen was mit Zufriedenheit auch zu tun. Obwohl Zufriedenheit ist für mich ja schon fast ein negativer Begriff, weil wenn man zufrieden ist, hört ja eigentlich alles auf, genau wie eben mit dem Ziel erreichen, wenn man zufrieden ist, weil ich glaube, nur die Unzufriedenheit bewegt den Menschen überhaupt dazu, sich zu bewegen, was auf die Beine zu stellen und deswegen ist es ganz gut, wenn man unzufrieden ist, weil nach der Beseitigung des Unzufriedenheitsgefühls kommt halt das Glückgefühl durch die Anerkennung, dass man das geschafft hat, was man sich vorgenommen hat, um die Unzufriedenheit wieder in den Griff zu kriegen.
Das glaube ich auch, ja, das stimmt. Weitere Frage in unserem Glückfinder-Podcast. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Habe ich eben schon erzählt, da gibt es überhaupt keine Alternative. Jeder ist für sein eigenes Glück komplett verantwortlich. Und das gibt doch sogar so ein schönes Sprichwort, ne? Jeder ist seines Glückes Schmied.
Aber nicht jeder Schmied hat Glück.
Das ist richtig, der kann auch mal schnell den Daumen treffen, ne? Und dann tut's weh.
Spielst du Lotto?
Nee. Nee? Ich habe noch nie Lotto gespielt. Und ja, weil... Weil das ist ja, wenn ich da gewinne, das hat für mich nichts mit Glück zu tun. Das ist ja ein ganz, ganz seltener Zufall, wenn ich da mal gewinne. Aber es hat Zufall mit Glück zu tun. Also das, was die meisten Leute sagen, boah, habe ich Glück gehabt, das ist für mich kein Glück.
Das ist Zufall.
Das ist einfach nur ein zufälliges Ergebnis, dass es gut gelaufen ist.
Also wenn Glück kein Zufall ist, ja, dann stelle ich doch jetzt mal provokant die Frage, dann ist Glück planbar?
Nee. Die Wahrscheinlichkeit, glücklich zu sein, ist beeinflussbar. Aber sie ist nicht hundertprozentig planbar. Weil jeder Plan kann falsch sein. Und wenn du einen falschen Plan hast, dann kommt kein Glück raus, sondern ganz viel Unglück.
Okay.
Wenn der Plan immer richtig wäre, dann wäre Glück planbar. Mhm. Nur kein Mensch weiß, ob sein Plan richtig ist. Mhm. Dann kommen wir wieder zum mentalen Training. Durch viel mentales Training und sich beschäftigen mit der Zukunft, kann man natürlich kann man natürlich ein bisschen das beeinflussen und die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem Glücksgefühl ändert, schon vergrößern.
Mhm. Cool, sehr gut. Was würdest du sagen, macht Geld glücklich?
Nee, Geld hat überhaupt nichts mit Glück zu tun, aber eine gewisse existenzielle Sicherheit im Leben ist schon eine ganz gute Voraussetzung, um auch wieder am Glück zu arbeiten. Mhm. Aber für mich persönlich ist Geld einfach ein Werkzeug. Mhm. Und ich bin ja Schrauber vor dem Herrn und wenn ich geiles Werkzeug habe, verstehst du, so schönes, neues, richtig harten Stahl, das nicht ausnudelt, dann kann ich doch so eine alte, vergammelte 13er
Nuss.
Oder wenn man eine geile 13er Nuss hat, nee, dann kann ich ja so einen 13er Schraube viel besser lösen, ohne abzurutschen, wenn die da festgerostet ist, als wenn ich Scheißwerkzeug habe. Und genauso ist das mit dem Geld. Wenn ich Geld zur Verfügung habe, dann kann ich meine Ziele, an denen ich arbeite und auch das Glück, was ich erreichen will, habe ich halt ein Werkzeug, was ich dafür einsetzen kann. Aber Geld grundsätzlich kann ich glücklich machen, weil Geld an für sich nämlich scheißegal ist. Es kommt ja nur darauf an, was ich mit dem Geld mache. Mhm. Also das Handeln mit dem Geld, das kann wieder beeinflussen, ob man glücklich wird oder nicht. Aber nicht allein die Tatsache, das Geld zu haben. Mhm. Ganz im Gegenteil, das kann auch fürchterlich unglücklich machen. Nee, wenn man, das ist wieder Vergleich mit dem Werkzeug. Nee? Mhm. Ich finde Werkzeug super geil. Aber ob mich das glücklich macht, wenn ich jetzt eine Werkzeugsammlung habe und das einfach hier den ganzen Raum voller geilsten Werkzeug habe, deswegen macht mich das nicht glücklicher. Mir reicht das Werkzeug, was ich gerade brauche, um das zu bewirken, was mich dann wieder zufrieden und glücklich macht.
Sehr geil. Sehr geil. Lieber Titus, bitte vervollständige den Satz. Ich bin glücklich, weil...
Ich bin glücklich, weil ich nicht unglücklich bin.
Das stimmt, ja. Ja, lieber Titus, vielen lieben Dank für dieses Interview.
Gerne,
ich möchte gerne auf dein Buch verweisen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich habe es gelesen. Ich bin beeindruckt, wirklich nachhaltig beeindruckt. Ich finde es ziemlich geil. Auch mir als Nicht-Skater hat es unwahrscheinlich viel gegeben, weil es beschreibt dein Leben und das ist wirklich ein tolles Leben, das du gehabt hast, mit ganz vielen Erkenntnissen drin. Ich habe bei dem Buch zum Teil Tränen in den Augen gehabt, mich auch zum Teil ziemlich mies gefühlt, zum Teil war ich verwundert. Ich kann es, wie gesagt, nur jedem ans Herz legen. Wir werden auf der Homepage vom Glückfinder darauf verweisen. Das Buch heißt Brett für die Welt und kauft es euch, es ist ein richtig geiles Buch. Deine Stiftung, die Titus Dittmann Stiftung mit deinem Projekt Skate Aid möchte ich gerne noch jedem ans Herz legen. Wie kann man euch finden?
Ja, da gibt es eine Internetseite www.skate-aid.org.
Okay.
Und da findet man natürlich so ziemlich alle Informationen darüber. Wir sind aber auch auf Facebook natürlich aktiv, das Skate Aid.
Ja.
Immer Skate-aid.
Okay.
Und ja, da sind wir schon sehr aktiv und da kann man schon einiges finden. Und ich hoffe natürlich, dass wir da jetzt viele Freunde gewinnen werden. Ich hoffe natürlich auch, dass viele, viele vielleicht genauso hoffentlich begeistert sein werden von dem Buch wie du.
Ja.
Das wiederum führt zu ein bisschen Glück bei mir, wenn so viele positive Reaktionen kommen. Anerkennung tut immer gut. Und wenn man dann noch sich die Mühe gemacht hat, ein Buch zu schreiben, und ich habe ja habe ich mich ja gar nicht getraut, weil da gibt man ja doch ziemlich viel Preis.
Mhm.
Und umso glücklicher wird man, wenn man hinterher merkt, dass einige Leute dieses Buch tatsächlich ja nicht nur gut finden, sondern was rausziehen konnten.
Ja. Ich konnte ganz viel rausziehen. Ich glaube, jeder, der es liest, kann was rausziehen. Und wie gesagt, ich lege es euch allen ans Herz. Kauft es euch, lest es euch durch und stehen viele, viele geile Sachen drin.
Brett für die Welt, Quadriga Verlag.
Titus Dittmann.
Titus Dittmann darf man natürlich auch nicht vergessen.
Genau. Vorne ein Bild von dir drauf.
Ein Bild von mir drauf, genau. Gibt es auch als E-Book. Und wenn ihr noch ein paar Jahre wartet, habe ich das bestimmt bis dahin auch auf ein Hörbuch gesprochen.
Lieber Titus, vielen, vielen Dank für das Interview. Danke, dass wir hier bei dir sein durften. An einem Samstag hast du dir Zeit genommen. Das rechne ich dir extrem hoch an. Vielen, vielen lieben Dank.
Mut ist, wenn man es trotzdem macht.
Alles klar. Dankeschön. Tschüss.
Gerne. Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen.
Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.